Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wie nah muss man? So, gut. Hört man das? Ja, okay. 1, 2, 3, ja. Okay. Hört mich jemand hier? Ja, okay. Jetzt ist ja fast niemand mehr da, aber ich fange trotzdem mal an. Mein Name ist Paul Kindle, ich komme aus Basel in der Schweiz und rede deswegen ein komisches Deutsch, so Schweizer Hochdeutsch. Also die Geschichte, die ich aus der vorlese, heißt Der Universalidiot. Das ist ein Typ, der sucht seine Freundin in Amerika. Die ist mit seinem besten Freund abgehauen und dann reist er durch ganz Amerika, um sie zu finden. Ich lese einfach mal mittendrin aus dem Buch. So. Er landet dann in so einem einsamen Motel irgendwo in der Wüste. Das sieht aus, kennen Sie Psycho von Hitchcock? Ungefähr so ein Motel ist das. Dann legt er sich ins Zimmer und dann, bevor er wegtauchte, hört er noch das letzte Geräusch, das Klappen der Schlangen vor seiner Hütte und leise Country-Musik von einsamen Männern, die ihr Herz in Nevada, Colorado, Wyoming oder Montana verloren hatten. Oder war es vielleicht doch in Texas? Am nächsten Tag fährt er los durch die Wüste in Utah. Schwierig. Sonst kann ich nicht lesen. Ist es so zu weit weg?
Ja, sonst
hört man es
nicht.
Sonst kann ich den Text nicht lesen. Also, okay, besser? Ja. Also dann fährt er ganz einsam, allein durch die Wüste von Nevada und Utah und erinnert sich an seine Zeit, als er noch ein Hippie war in Afghanistan. In Herat, im Westen von Afghanistan, war Marco in einen klapprigen Bus gestiegen, in dem neben ein paar alten Afghanen mit farbigen Turbanen und grauen Bärten vier westliche Orientfahrer in abgetragenen indischen Kleidern saßen. Drei Männer mit langen, mit Henna rot gefärbten Haaren und Ohrringen. Sie sprachen Französisch und schienen nervös und unruhig. Und da war da noch eine junge Frau. Sie saß auf einem der beiden Sitze gegenüber von Marco, allein, in einem inzwischen etwas verblichenen blauen indischen Sari und weißen Leinenhosen, mit langen schwarzen Haaren und wunderschönen blauen Husky-Augen, die ihr immer wieder zufielen. Aber jedes Mal, wenn Marco aus dem Fenster in die Wüste hinausschaut, über der die Sonne in einem orangen Feuerball unterging, sah er aus den Augenwinkeln, wie ihn die Frau beobachtete. Plötzlich sagte sie, don't throw it away, mach's nicht, wirf es weg. Warum sagte diese Frau das zu ihm? Wusste sie etwas, etwa, was er auf dem Grund seines alten Rucksacks mit sich führte? Hello, nice to meet you. My name is Sheila and I'm from Utah, USA. But I'm not a Mormon. Where are you from? Sheila schaut ihn mit einem klaren, durchdringenden Blick an und schien jetzt hellwach. Im Ernst, wirf das Haschisch aus dem Fenster, bevor wir zur iranischen Grenze kommen, dann ist es nämlich zu spät, warnte sie und deutete auf seinen Rucksack. How do you know? Fragte der. I just know. Weißt du überhaupt, was die iranische Polizei mit Drogenhändlern macht? Marco fühlte sich ertappt. Er rutschte von seinem Fensterplatz hinüber zum Gang und sah Sheila fragend an. Ab einer bestimmten Menge, ich weiß nicht mehr wie viel, werden im Iran Drogenhändler aufgehängt. Das geht sehr schnell. Nach einem kurzen Prozess, das willst du doch sicher nicht. Nein, das wollte er nicht. In Herat, in Afghanistan, hat er von einem Kleiderhändler, der offensichtlich nicht nur Kleider verkaufte, ein Kilo schwarzes Afghan-Haschisch gekauft, das er dann in 4 gepressten Platten in Silberpapier verpackt in seinem Rucksack verstaut hatte. Für sich selbst und zum Verkauf in Europa. Marco sah sich in einer gespenstischen Vision in der Wüstendämmerung im Niemandsland zwischen Afghanistan und Iran an einem Galgen hängen und fällte instinktiv eine Entscheidung. Hinter ihm saß niemand mehr und die paar Buspassagiere vor ihnen schienen zu dösen. Vorsichtig legte er die paar Kleider aus dem Rucksack auf den Sitz neben sich, öffnete das quietschende Schiebefenster und warf die 4 Platten mit dem klebrigen schwarzen Afghan-Haschisch hinaus aus dem fahrenden Bus in die Wüste, an deren Horizont im Westen schon die ersten Sterne funkelten. Sheila lächelte ihn an und nickte. «Good for you», sagte sie nur. Ob diese Sheila wohl noch immer in Utah lebte, fragte sich Marco, als er in Richtung Utah durch die Wüste von Nevada fuhr, die ihn entfernt an die Wüste zwischen Afghanistan und Iran erinnerte. Damals hatte Sheila ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Wer weiß. Damals, nach seiner Reise durch Nepal, Indien, Pakistan und quer durch Afghanistan, war sein Gehirn vom vielen Haschisch offensichtlich so vernebelt gewesen, dass er ernsthaft geglaubt hatte, locker mit einem Kilo Haschisch über die Grenze in den Iran fahren zu können, ohne dabei erwischt zu werden. Dabei hatte er damals seine Entscheidung, das Haschisch aus dem Bus in die Wüste zu werfen, noch bereut. Denn als sie an der iranischen Grenze anhielten, kamen nur 2 schläfrige und gelangweilte Beamten in den Bus, schlurften die Sitzreihen entlang und wollten bloß die Pässe sehen. Warum nur hat er auf diese fremde Frau gehört? Was war er nur für ein Idiot? Mit diesem Kilo Haschisch hätte er sich sicher noch eine Menge Geld zu seinem Reisegeld dazu verdienen können, auf seiner Fahrt durch den Orient zurück nach Europa. Marco wollte Sheila gerade vorwerfen, dass sie schuld daran sei, dass er in einer vollkommen überflüssigen Panik das Haschisch aus dem Bus geworfen hatte. Da sah er ein paar Kilometer nach der Grenze vor sich die Lichter. Der Bus hielt mitten in der dunklen Wüste an. Vor dem Bus stoppten 2 Jeeps und ein dritter Jeep fuhr hinter dem Bus. 7 Männer in Militäruniformen mit schwarzen Schnurrbärten und mit Gewehren in den Händen stiegen in den Bus. Sie wirkten überhaupt nicht schläfrig und gelangweilt und brütel in einer Mischung aus Persisch und Englisch. Alles auspacken! Dann gingen sie durch den Bus von einer Sitzreihe zur nächsten, filzten alle Passagiere und leerten den Inhalt der Taschen und Rucksäcke auf den Boden. Bei den 3 Franzosen mit den langen roten Haaren blieben sie stehen. Einer der Soldaten griff in ihre Rucksäcke und warf dann mit einem triumphierenden Blick eines Jägers, der gerade seine Beute erlegt hatte, 3 große Bündel eingepackt in Stoff und Silberpapier auf den Boden. Was haben wir denn da?», fragte einer der Uniformierten mit 3 goldenen Streifen auf seiner Schulter und an seinen Ärmeln und einem besonders großen, imponierenden Schnurrbart. Dann machte er eine herrschende Handbewegung und wies seine Untergebenen, die nur einen goldenen Streifen an ihren Ärmeln hatten, an, die 3 Franzosen aus dem Bus zu zerren. Die fingen an zu zittern und dabei sagen sie immer und immer wieder, «Vous parlez français, vous parlez français, do you speak French? We are from France, we not understand English.» Einer der Franzosen wollte sich losreißen und fragte Sheila und Marco, der ein stilles Dankgebet in Richtung Allah, Buddha, Rama, Vishnu, Shiva, Krishna, Maria, Josef und Jesus sandte. «Can you help us, please? Please help us!» Doch der Mann mit den 3 goldenen Streifen scheuchte Mara wie einen lästigen Hund weg, packte den zitternden Franzosen, stieß ihn auf den Boden und fesselte seine Hände hinter dem Rücken. Die anderen beiden lagen bereits gespenstisch beleuchtet von den Scheinwerfern der Jeeps, ebenfalls mit gefesselten Händen auf dem Wüstenboden neben dem Bus und starrten mit panisch aufgerissenen Augen hoch zu Marco. Der sah dann zu, wie 2 Soldaten Sheilas Sack und dann seinen Rucksack durchsuchten. Er war jetzt ganz gelassen. Doch in seinem Rucksack fand sie nämlich nur seine Kleider und das einzige Buch, das er neben dem Steppenwolf von Hermann Hesse noch bei sich hatte. The Lord of the Rings von John Ronald Tolkien, das ihm ein englischer Hippie, der für immer in Indien bleiben wollte, in den Bergen von Kaschmir geschenkt hat. Quasi als Vorbereitung auf Marcos Rückkehr to good old Europe. Der Hippie hieß John, kam aus Manchester, wurde jeden Tag dünner und magerer und war überzeugt davon, dass er in den Bergen von Indien eines Tages die wiedervereinten Reinkarnationen von Merlin, König Arthur, Lancelot und Parsifal finden würden. In dieser Nacht in der Wüste Irans aber, zwischen Herat und Mashhad am Rande von Afghanistan, war Marco nur froh, dass er die lebendige Reinkarnation von Sheila aus Utah getroffen hatte. Und warum er sich nach der Weiterfahrt im Bus unter einer gemeinsamen Decke und nach einer romantischen Nacht mit Sheila bei Kerzenlicht in einem Hotel in Teheran am nächsten Morgen wieder von ihr getrennt hatte, war ihm in den Wochen danach noch lange rätselhaft geblieben. Bea war nicht der Grund. Sie war damals von New Delhi aus direkt in die Schweiz geflogen und er glaubte, dass sie auch dann noch auf ihn warten würden, wenn er noch wochenlang allein durch den Orient reiste, bevor er in die Schweiz zurückkehrte. Sheila wollte weiterfahren bis nach Istanbul, am liebsten zusammen mit ihm, aber Marco hatte es in den Kopf gesetzt, als einsamer und wilder Steppenwolf, für den er sich damals hielt, von Teheran aus allein nach Bagdad zu reisen, was Sheila überhaupt nicht verstand. Marco hat in seiner Jugend die Märchen aus Tausend einer Nacht und die Orientromane durchs wilde Kurdistan und von Bagdad nach Stambul von Karl May gelesen und er glaubte ernsthaft daran, dass er diese Welt in Bagdad wiederfinden würde. Stattdessen fand er dort nur eine Zelle im Gefängnis. Sheila, verloren. Und er erinnerte sich nur noch an ihren Vornamen und ihre sanften Küsse im Bus und den leidenschaftlichen Tantra-Sex danach in der Nacht im Hotel in Teheran. Welcome to Utah stand auf dem großen Schild am Rand des Freeways kurz nach West Wendover. Irgendwo hier hatte Sheila, eine Lebensretterin und Geliebte, für eine Nacht wohl mal gelebt. Und hier lebte sie vielleicht noch immer glücklich oder unglücklich, mit oder ohne einen Mann und vielleicht als Mutter von 3 oder 4 Kindern. Sollte er vielleicht alle Sheilas in Utah oder in der gesamten USA anrufen? So verrückt war nicht mal er, selbst nach einer langen Fahrt durch die flirrende Hitze der Salzwüste zwischen Nevada und Utah. Aber wie verrückt war denn seine Reise auf der Suche quer durch den Westen der USA nach Bea und Ernesto, der ihm nie geglaubt hatte, dass er einst in Bagdad als israelischer Spion verhaftet worden war. So eine Geschichte hätte Ernesto wohl gerne selbst erfunden, aber diese war wahr. Wollen Sie noch mehr? Oder? Ja? Interessiert es Sie? Okay. Wie spät ist es? Noch 15 Minuten. Noch. Im Bus von Teheran nach Bagdad, wo außer ihm nur Iraner und Araber saßen, fühlte sich Marco plötzlich unsäglich und allein und gar nicht mehr wie ein wilder Steppenwolf. Er bereute schon nach ein paar Kilometern, dass er sich in Teheran von Sheila getrennt hatte. Später schlief er in der stickigen Hitze im Bus ein und als er wieder erwachte, wusste er, jetzt gab es keine Umkehr mehr. Warum nur fiel er in seinem Leben immer wieder in das Muster des einsamen Wolfs, der dann doch heulte, wenn er spürte, wie allein er war. So allein wie 3 Tage später in der Zelle des Militärgefängnisses von Bagdad. Eine Erfahrung, die er wie in einem unwirklichen Albtraum erlebte. Am ersten Tag in Bagdad spazierte er durch das Gewühl der feucht, heißen und klebrigen Stadt wie ein Besucher auf einem fremden Stern. Er schlenderte schweißgebadet durch den kleinen Teil, der von der Altstadt von Bagdad noch übrig geblieben war und fand dort eine alte Herberge, wo er sich ein großes Zimmer ohne Betten, nur mit Matten auf dem Boden, mit 5 pakistanischen Pilgern auf ihrem Weg nach Mekka teilte. Die rollten zunächst ihre Teppiche aus und beteten in Richtung Mekka und danach wollten sie wissen, woher er kam und warum er wohin und überhaupt wohin reiste und ob er Christ oder Muslim oder Jude sei. Marco antwortete, das wisse er inzwischen selbst nicht mehr, was die fünf Pakistanis mit erstaunter Ratlosigkeit und Unverständnis quittieren. Don't you believe in Allah, the Almighty? Fragte ihn einer und überreichte ihm einen Koran in Englisch. Read it and you will find God, sagte er in einem Befehlston und sah ihn durch an. Why are you in Baghdad alone? Fragte er weiter. Aber das wusste Marco auch nicht mehr. Irgendein bekiffter Amerikaner hat ihm in Kabul, während er Pfeife mit schwarzem Afghan-Haschisch teilte, erzählte, dass die Grenze zwischen Jordan und Israel auf der Allenby Bridge über den Jordan jetzt offen sei. Und so vor Marsen nach dem alten Hotel mit den betenden pakistanischen Pilgern zur jordanischen Dort wollte er sich ein Visum für Jordanien holen. Das Visum für den Irak hat er sich bereits in Kabul besorgt. In der jordanischen Botschaft fragte ihn mit einer imposanten Sammlung von Stempeln auf seinem Pult mit wichtiger Miene, gebrochenem Englisch, während er durch Marcos Pass blätterte. Where you travel from Jordan? Arabia to Syria or back to Iraq? To Jerusalem, antwortete Marklos naiv. Excuse me, where? To Jerusalem, wie Marco genervt. Are you Jew? Brüllte der Mann hinter dem Pult und warf Marco wütend in eine Ecke. Dann schrie er, go, go, yalla, yalla, you crazy. Man gar nichts mehr. Hat ihm diese bekifften Amerikaner in Kabul bewusst angelogen oder einfach rassischen Unsinn erzählt? Er bückte sich und las seinen Pass vom Boden auf, los, während der jordanische Botschaftsangestellte aufgeregt auf Arabisch schrie. Marco verstand kein Wort, außer immer wieder, Israel, Israel, Israel. Man packte ihn, stieß ihn mit einem heftigen Rempler aus der Türe, spuckte ihn auf den Boden und yalla, yalla, go, go. Na gut, dachte Marco, war wohl nichts mehr Jordanien, wegen nach Jerusalem, dann nichts wie weggehen, so schnell wie möglich zum nächsten Bus nach dann weiter nach Beirut. Aber er kam nicht weit. Etwa 200 Meter von der jordanischen Botschaft setzte er sich auf die Bank der Busstation und rauchte eine Zigarette. Hemd an seinem Rücken klebte und der Schweiß ihm übers Gesicht lief. Plötzlich hielt ein schwarzer Mercedes-Diesel neben ihm. Darin saßen zwei Männer, jordanische Botschaftsangestellte, der aufgeregt auf ihn zeigte. Der Mann neben dem Fahrer stieg aus, packte Marco und warf ihn auf den Boden. Dann stieg auch der Fahrer. Gemeinsam fesselten sie seine Hände auf dem Rücken und verbanden seine Augen mit einem Stoff. Sie warfen ihn auf den Rücksitz ihres Autos und schrien ihn an. Marco verstand nur Israel, Israel und fragte, do you speak English? Keine Ahnung. Die Männer verstummten. Dann brausten sie los in einem atemberaubenden Tempo durch das Spiel von Bagdad. Vor der jordanischen Botschaft ließen sie den Botschaftsangestellten an seiner Stelle ziehen. Stiegen zwei andere Männer zu Marco auf die Rücksitze. Jeder auf einen. Das konnte Marco zwar wegen seiner Augenbunde nicht sehen, aber er fühlte es. Zwei massige, muskulöse Männer neben sich, die mit einem brutalen Griff umarmten, eine Pistole in seine Seite drückte und der andere den Inhalt von Marcos Tasche auf den Boden legte und ihn weiter auf Arabisch anschrie. Das musste ein Traum sein. Er würde jetzt jeden Moment erwachen, in Teheran, im Bett, neben Sheila, dass er es knallen hörte. Hatte jemand geschossen? Das Auto schlingelte und der Männer riss Marco aus dem Wagen und warf ihn auf den Boden. Seine Augenbinde war verrutscht und aus einem Augenwinkel, dass der rechte Vorderreifen des Mercedes geplatzt war. Hinter und über sich hörte Marco ein aufgeregtes Stimmengewirr von Männern, Frauen, die sich um das Auto versammelt hatten und ihn anspuckten. Er spürte auch, wie er einem Fuß in die Seite trat. Dann schirmten ihn die beiden dicken Männer vom Hintersitz von dem. Einer der beiden schoss mit seiner Pistole in die Luft. Die Menge wich zurück und ein grüner Jeep hielt quietschenden Reifen neben dem Mercedes. Das Augenbinde war ihm inzwischen auf den Hals gerutscht und so konnte er sehen, dass noch ein Jeep daneben saßen Männer in Uniform mit Gewehren. Einer Uniformierten packte Marco, stieß ihn und band ihm eine neue Binde um Augen, die roch besser und schien. Dafür saß er leider nichts mehr. Er hörte nur noch mit ihm davonbrauste und er spürte, wie ihn zwei Arme links und rechts von ihm festhielten. Fühlte er, wie jemand seine Fesseln auf dem Rücken noch fester verschnürte. Plötzlich war nichts mehr. Er wurde ohnmächtig. kurz vor dem schwarzen Tunnel und stürzte, dachte er an Sheila, die jetzt wohl entspannt in einem Bus von Teheran nach Istanbul saß. Was war er nur für ein Idiot aus diesem unwirklichen Albtraum auf? Wie viel?
10.
Die Zelle, in der sich Marco wiederfand, nachdem ihn ein Soldat einen Kübel mit kaltem Wasser erklärt hatte, war eng und schmutzig. Er klopfte an die Tür und rief auf Englisch: Hello, hello, there? Niemand antwortete. Marco war verwirrt und erschöpft. Er legte sich auf die dritte Pritsche und starrte an die Decke. Er hatte keine Ahnung, wie spät, und musste ihm seine Uhr abgenommen haben, zusammen mit den Schuhen, oder er hatte sie im Gewühl auf dem verloren. Nach einer scheinbaren Ewigkeit hörte er, wie jemand den Schlüssel drehte. Ein Wächter packte ihn und stieß ihn durch einen langen Gang, an dessen Ende war ein Büro mit zwei Tischen, einer alten Schreibmaschine und drei Stühlen. Dort musste er sich setzen, nachdem ihm der Wärter die Arme brutal nach hinten gedreht und wieder gefesselt hatte. Er musste keine Augenbinde mehr tragen und dahinter steckte wohl eine kalkulierte und greifbare Absicht. Marco blickte sich um. An einer Wand des kargen Büros hingen Fotos von stolzen Offizieren mit Schnäuzen und Uniformen voller Orden, neben Bildern von Panzern, Flugzeugen, Raketen und Militärparaden. Und an der Wand direkt vor ihm ein Foto von ein paar aufgehängten Männern in einem langen Galgen, mitten auf einem Platz voller Menschen. Darunter eine Art von Bild, die auf Arabisch und Englisch erklärte, dass hier jüdische und israelische The Way Back to Hell hingen. Daneben hing eine große Landkarte. Auf dieser reichte der Irak von der iranischen Grenze bis zum Mittelmeer, inklusive Israel, das auf dieser Karte gar nicht mehr existierte. Und daneben hing eine Karikatur, auf der grimmig lachende Araber mit Tüchern auf dem Kopf, mit einem großen Stern, einen bärtigen Juden mit einem schwarzen Hut und Locken erwürgte. Marco saß während einer quälend langen Zeit allein in diesem Büro, gefesselt auf seinem Stuhl, hatte auf die Bilder der Gehängten vor ihm. Ob das wohl Regimegegner waren, wirklich Männer, die wie er verdächtigt wurden, israelische Spione zu sein. Er fror in seinem verschwitzten Hemd und zitterte, obwohl er in diesem Ödenraum heiß und stickig war. Glaubten diese Verrückten allen Ernstes, dass er ein Israel wäre? Er dann tatsächlich in Bagdad in die jordanische Botschaft spaziert und hätte erzählt, dass er von Jordanien aus weiter nach Jerusalem reisen wolle? Die Situation war so groß und unwirklich, dass er gar nicht wusste, ob er Angst haben oder lachen sollte. Die Tür im Meter setzte sich ihm gegenüber hinter sein Pult mit der Schreibmaschine. Während etwa 10 Minuten redete er mit Marco nur Arabisch und dann gebrochen Hebräisch. Marco ein paar Brocken verstand, weil er vor einem Jahr schon mal verimponierte, doch er tat so, als würde er kein Wort verstehen. Jetzt war er unsäglich froh, dass Indien seinen Pass mit den israelischen Stempeln verloren hatte und tagelang einen neuen Pass warten musste, den er in der Schweizer Botschaft von Delhi geholt hatte. Er uniformierte, redete weiter auf Hebräisch und Hebräisch auf Marco, abwechselnd ruhig und dann wieder lauter, aber stets mit einem drohenden Unterton in seiner Stimme. Marco erklärte nur immer und wieder: I speak Arabic. Ich möchte mit der Schweizer Botschaft telefonieren. I am Swiss. Nach etwa 10 Minuten trat ein weiterer Mann ins Büro. Er trug keine Uniform, nur ein weißes Hemd, große Hosen, und er sprach sehr gut Englisch. Der Uniformierte setzte sich bedrohlich direkt hinter Marco. Was danach folgte, war wie in einem schlechten Hollywood-Cop und einem Bad Cop. Der böse Polizist war offensichtlich der Uniform, der Marco nach ein paar Minuten lang auf Arabisch ins Ohr brüllte und dann den Raum verließ. Der gute Polizist war der Mann, der ihn auf Englisch ganz ruhig und immer wieder fragte, ob und wie lange er denn gelebt habe und warum er in den Irak gekommen sei. Dabei mahnte er ihn freundlich, aber bestimmt die Wahrheit zu sagen, denn er könne keine Garantien dafür übernehmen, würde, wenn er ihn danach mit dem anderen Mann wieder allein ließe. Er solle doch gestehen. Ja, was sollte er denn gestehen, dass er ein naiver Idiot war? Dessen Hemd, er nannte sich Hassan, erzählte ihm, dass er eigentlich gar nichts gegen ihn persönlich hatte. Er genieße es, wieder einmal Englisch zu reden. Er habe jahrelang in England gelebt, in London und die Rolling Stones 10 Years After und Pink Floyd live gesehen. Also gegen Juden und gegen Israel und vor allem gegen israelische Spione. Die würden in Bagdad überleben. Aber wenn er sich stundenlange Verhöre und Schläge und Folterungen des Mannes, sein Name sei Hussein, ersparen wolle, soll er doch einfach zugeben, was er hier mache. Dann hätte er es endlich hinter sich. Marco versuchte, Hassan in ein Gespräch der Rolling Stones und Pink Floyd zu verwickeln. Aber der wollte nur wissen, ob er Jude oder gar ein Israeli. Er sehe nämlich überhaupt nicht wie ein Schweizer aus, sein Rotlicher gefälscht. Und dann fragte er Marco unzählige Male, wo er geboren sei, wie seine Eltern hießen, seine Freunde in der Schweiz, seine Onkel und Tanten, Großeltern, seine Lehrer und seine Rabbiner, in welche Synagoge er ginge, wie die Hauptstadt sie, wie die Bundesräte, welche Orte auf der Zugstrecke zwischen Luzern und Basel liegen, wie viele Schweiz leben, wie viele Juden, wie viele Christen, wie viele Muslime. Das Bundesräte, sagte er sogar auf Deutsch. Das las er wohl ab von den vielen Papieren im Lagen. Marco wiederholte brav und monoton seine immer gleichen Antworten. Hätte ihn sein Vater, ein Geografiefanatiker in seiner Jugend, nicht immer und wieder Orten gefragt auf der Zugstrecke zwischen Luzern und Basel, hätte wohl keine Chance angehabt, der ihm nach der hundertsten Antwort sogar eine Zigarette anbot. Marco hatte vor allem Durst, wie ich, nach kaltem Wasser. Und Sehnsucht nach einem Telefongespräch der Schweizer Botschaft. Dann stand Hassan unvermittelt auf und verließ das Zimmer. Er meinte noch ganz nett, sagen Sie uns einfach die Wahrheit, dann wird es einfacher für Sie. Lang saß Marco wieder allein auf seinem Stuhl und starrte auf das Bild mit den gehängten Männern, die Galgen baumelten. Dann kam Hussein wieder herein und fing gleich an, abwechselnd und hebräisch zu brüllen. Auf einmal packte er Marco von hinten, riss ihn samt seinem Stuhl zu und sagte ganz ruhig auf Englisch, We will kill you, you spy. Dann rief er nach dem Wächter, der vor der Tür stand, und wies ihn mit einer Handbewegung an, Marco abzuführen. Das Verhör musste Stunden gedauert haben, denn inzwischen war es Nacht geworden in Bagdad. Das erkannte Marco durch das kleine vergitterte Fenster seiner Zelle. Dort lag er, erschöpft, müde, hungrig und durch. Und während er versuchte einzuschlafen, hörte er fürchterliche Schreie neben ihm. Wurden da etwa Menschen gefoltert oder war er langsam daran, seinen Verstand zu verlieren? Als Marco im grauen Licht des Morgens wieder aufwachte, lag ein blutend mit geschwollenem Gesicht auf dem Boden neben seiner Pritsche. Seine Augen starrten gelangst an die Decke. Er wimmerte und stöhnte und redete auf Arabisch verzweifelt, auf kein Wort verstand. In der Zelle war es inzwischen unerträglich heiß und Marco tauchte immer wieder weg, obwohl ihn inzwischen die nackte Angst gepackt hatte, war besser als Panik. Irgendwann wurde er wieder in den Verhörraum geführt, diesmal ohne. Hassan saß allein dort. Er bot ihm einen dunklen, starken Kaffee an und ein buntes Gebäck und danach eine Zigarette. Er lachte. Ha! Die Schweizer Botschaft kontaktiert, ja, es gäbe einen Marco Müller in der Schweiz, der sei tatsächlich wer, der sei auch am selben Tag geboren worden und er sei zum Glück kein Jude, sei er tatsächlich dieser Marco Müller, man werde ja sehen. Und dann fing er wieder an mit seinem Ende- und Antwortspiel, mit den gleichen Fragen wie am Tag zuvor, nur in einer anderen Reihe. Eine Frage war neu, ob er schon mal Bob Dylan live gesehen habe, er sei von ihm, sagte Hassan, und fing an, like a Rolling Stone zu singen. Wusste er überhaupt, dass Bob Dylan eigentlich Robert Allen Zimmermann hieß und sein Vater und dass seine Eltern ukrainische Juden waren, die aus Odessa stammten? Selbst, dass ihm das gerade jetzt in den Sinn kam, er hatte seinen ersten großen Vorgymnasium über Bob Dylan gehalten. Aber dass ein irakischer Polizist, Offizier, ihm in einem Gefängnis in Bagdad während eines Verhörs, in dem er für eine Spion gehalten wurde, like a Rolling Stone vorsagt, das würde ihm kein Mensch glauben. Dass er das hier überlebt und es jemand überhaupt erzählen konnte. Später wurde er in seine Zelle zurück. Nebenan hörte er wieder Menschen schreien. Er hielt sich die Ohren zu.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.